Hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück bei Alle Zeit der Welt. Ich bin Jonas und...
Und ich bin Johannes.
Genau. ja, heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das an die Nieren gehen wird, würde ich behaupten.
Ja, genau. Deswegen kleine Content-Warnung heute mal ausnahmsweise ganz vorm Anfang. Wenn ihr euch nicht besonders gut fühlt, kein schweres Thema heute haben wollt, wo es um Massenmord und den Versuch der Vertuschung dieses Massenmords geht, dann hört euch die Folge einfach mal anders an. Und vielleicht auch vom Lautsprecher beim offenen Fenster, vielleicht lieber mit Kopfhörern hören, damit nicht der Rest mithört, der das nicht hören will. Genau so viel dazu. Ansonsten haben wir heute viele Zitate, kann ich schon mal einschieben. Und ich werde versuchen, wir versuchen bei diesem schwierigen Thema auch die verschiedenen Zitate für sich sprechen zu lassen und die Leute, die besser schreiben als wir, hier zur Sprache kommen zu lassen, die Experten. So viel dazu.
Als die Arbeit getan ist, die Leichen aus den Massengräbern verbrannt und ihre Knochen zermahlen waren, ruft Otto Goldab die Männer zu sich. Sie sind in Lumpen gekleidet, ihre Gesichter und Hände rußgeschwärzt. Es ist der Vormittag des 16. Dezember 1943. Der Schutzpolizist Goldab, gebürtiger Hamburger, lässt die Männer aus ihren Unterkünften treten. Sie hausen in halb in die Erde gebauten Baracken, sogenannten Erdbunkern. Der Polizist erklärt ihnen, sie bekämen jetzt Seife und ein Handtuch, würden nach Minsk gefahren, um dort zu baden und anschließend in die Freiheit entlassen. Für die von ihnen geleistete Arbeit dankte er ihnen. Ein Dolmetscher übersetzt die Worte des Deutschen. Dann erhält jeder der Männer tatsächlich ein Stück Seife und ein Handtuch. Ein größerer Lastwagen steht bereit. Etwa 45 Männer steigen hinein und glauben wohl, alles hinter sich gelassen zu haben. Das Ghetto, den Tod der Familienangehörigen, die Sklavenarbeit an den Gräbern. Sie leben in Mali Trostines in Weißrussland, einem deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Bis zu 80.000 Menschen haben SS-Männer und Polizisten in den vergangenen 2 Jahren hier erschossen und verscharrt. Die Flügeltüren werden mit Gewalt zugedrückt, so voll ist der Wagen. Doch als sich der Laster in Bewegung setzt, strömen Auspuffgase ins Innere. Die Gefangenen merken, was passiert und schlagen und hämmern an die Wände des Fahrzeugs, das dadurch beinahe umkippt. Dann, nach etwa 15 Minuten, ersterben die Schreie und das Klopfen. Die Türen werden geöffnet und die Leichen fallen heraus. Blaurot verfärbt, aufgeschwollen und übersät mit Kratzern und Hämatomen, die von einem Todeskampf zeugen. Otto Goldab sieht zu, wie die Leichen aus dem Laster fallen. Als weitere 4 Juden die Toten zu einem Scheiterhaufen aufrichten und ihn anzünden, müssen auch sie sterben. Und Goldab selbst lässt es sich nicht nehmen, mindestens einen der Gefangenen selbst zu erschießen. Keine 2 Jahre später ist aus dem Holocaust-Täter wieder ein Schutzmann geworden, der im Juni 1945 ordentlich in den Dienst der neu aufgebauten Hamburger Polizei aufgenommen wird. Keiner will wissen, was er im Osten getan hat. Und fast wäre Goldab sogar davongekommen.
Das schreibt Per Hinrichs in seinem Artikel über das Urteil im ersten Hamburger Holocaust-Prozess vor mittlerweile 57 Jahren. Ja, Otto Goldab wäre fast damit davongekommen, hätte es nicht einen anonymen Hinweis gegeben. Otto Goldab, Max Kraner und Otto Drews sind eben drei der bekannten SS-Leute von einer Menge von vielen Unbekannten, die an diesen Verbrechen beteiligt waren und die Zwangsarbeiter ermordeten, wie in einem Eingangszitat beschrieben. Die Vorgehensweise war sehr gründlich, um alle Mitwissenden zu erschießen. Doch aufgrund von einem anonymen Schreiben ursprünglich nimmt die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft 1966 die Ermittlungen auf. die führen zu einem bereits verurteilten SS-Mann, der bereitwillig Auskunft gibt, auch um sich selbst zu entlasten, über seine ehemaligen drei Kameraden. Und so beginnt dann am 17. Oktober 1967 der Prozess gegen die SS-Offiziere. Am 9. Februar 1968 verurteilt sie dann das Hamburger Landgericht wegen der Ermordung von 500 Zwangsarbeitern zu lebenslanger Haft. Die Verurteilten hatten allein am 16. Dezember 1943 nahe der polnischen Stadt Białystok 100 Zwangsarbeiter getötet, indem sie Auspuffgase in zwei umgebaute Lastwagen einleiten ließen. Zu dieser Tat werden wir am Ende der Folge zurückkehren. Das werden wir als roten Faden benutzen oder so ein bisschen als Klammer für dieses Geschehen, das ganz am Rande auch in Schindlers Liste auftaucht. Ich weiß nicht, hast du Schindlers Liste mal gesehen, Jonas?
Ich muss gestehen, habe ich nicht. Haben wir schon das Thema genannt eigentlich? Ich glaube nicht. Oder kommt das noch?
Ja, ich wollte das jetzt in der Hinleitung über die Szene bei Schindlers Liste machen.
Ah, okay.
Aber ist ein guter Hinweis. Also was wir in dieser Szene von Schindlers Liste, die ich gerade gezeigt habe, eben sehen, ist das Verbrennen von Leichen. Und es wird nur so am Rande in einer sehr cineastischen Szene eben dargestellt und nicht weiter erläutert, was da eigentlich passiert. Aber es ist eine der wenigen Szenen, in denen dieses Thema medial bearbeitet wurde, irgendwie bekannt. Denn es geht um die Aktion oder die Sonderaktion 1005, bei der der eben erwähnte oder die drei erwähnten Otto Goldapp, Otto Drews und Max Kraner eben Teil waren als SS-Männer. Und die Aktion 1005 ist ein Tarnbegriff, der verwendet wurde, um möglichst unauffällig zu erscheinen. Also tatsächlich einfach nach dem Aktenzeichen der Aktion benannt und war eben der Tarnbegriff für die systematische Vernichtung von Beweisen für die Massenmorde der Nationalsozialisten im Zusammenhang mit der Endlösung der Judenfrage in ganz Europa. Die heutige Folge baut hauptsächlich auf einer Monographie auf, nämlich dem Buch von André Angrig, Aktion 1005, Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942 bis 1945 von 2018, was eine grundlegende, komplette Aufarbeitung dieses Themas auf 1200 Seiten, also als erste richtig grundlegende, große historische Monographie irgendwie aufgearbeitet hat. Und jetzt eben auch, ist 6 Jahre alt, ist das Buch. Und ich habe mir sehr schwer getan beim Lesen. Es ist sehr gut geschrieben, nicht deswegen, aber weil das Thema einfach so schrecklich ist, hatte ich wirklich zu kämpfen mit mir, da mehr als 10 oder 20 Seiten am Stück zu lesen, weil ich immer wieder das Buch weglegen musste und dachte, wie unglaublich schrecklich und wie es auch einfach über 1200 Seiten nicht besser wird. Du fängst an und bist nach Seite 50 komplett fertig und es wird schlimmer. Ich habe hier ein etwas längeres Zitat von André Angrig aus diesem Buch Aktion 1005, was das Thema der heutigen Folge sehr gut umreißt und uns direkt auch einige Fakten liefert.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die von SS-Standartenführer Paul Blobel geleitete Aktion bzw. Operation 1005. Ein Tarnbegriff für einen Teil der sogenannten Endlösung der Judenfrage und für eines der geheimsten Projekte des Dritten Reiches überhaupt. Der Anfang Januar 1942 ergangene Auftrag bestand darin, sämtliche Spuren der NS-Vernichtungspolitik im deutsch besetzten Europa restlos zu beseitigen. Das bezog sich auf die damit befassten Schriftstücke, vor allem aber auf die eigentlichen Tatorte. Konkret bedeutete das, die Massengräber, aber auch kleinere Anlagen aufzusuchen, womit nach den Kategorien der Täter Gräber mit 100, 200 oder noch mehr Opfern der mobilen und stationären Mordkommandos gemeint sein konnten, die darin befindlichen Leichen völlig zu zerstören, zu Asche zermahlen zu lassen und das jeweilige Areal gärtnerisch zu tarnen. In den Vernichtungs- und Konzentrationslagern ist die Aktion 1005 eng mit dem industriell betriebenen Massenmord, das heißt der Entwicklung der Gaskammern sowie der Installierung der Krematorien verbunden. Die eigentliche ekelerregende, Psyche und Körper extrem belastende Arbeit, das Ausgraben und Ausheben der Leichen, deren physische Vernichtung und die Einebnung der Einlagen, wurde Männern aus den Ghettos oder Lagern aufgezwungen, manchmal auch kräftigen Burschen, die man von der Straße weg verhaftet hatte. Sie alle galten in den Augen ihrer Wächter aus SS und Polizei fortan als Geheimnisträger, die es spätestens nach dem Ende der jeweiligen regionalen Vertuschungsaktion ausnahmslos zu ermorden galt. Am Ende, so der Plan, gäbe es keine Gräber, keine Leichen und keine Zeugen mehr. Die eigenen Leute wurden per Schwur zu absolutem, lebenslangem Stillschweigen verpflichtet, sondern junge Bäume, Farn und Gräser, wo einstmals Schinderstätten waren. Mit dieser Methode wollte die oberste Führung sicherstellen, dass keine unautorisierte Person oder Institution, sei es im In- oder Ausland, die Massenverbrechen verifizieren oder Rückschlüsse auf das staatliche Mordprogramm ziehen konnte. Ohne konkrete Beweise würden sich entsprechende Anschuldigungen viel leichter als Hirngespinste oder gar bewusst lancierte Gräuelpropaganda von Regimegegnern oder Feindstaaten abtun lassen.
Ja, der letzte Punkt ist der Verweis darauf, dass die Aktion 1005 gezielt darauf hingearbeitet hat, sowas wie Holocaust-Leugnung überhaupt möglich zu machen, indem eben nicht nur die Gräber gezielt enterdet, wie es im Jargon hieß, wurden und die Leichen also restlos vernichtet, sondern dass eben auch Schriftstücke, Fotos, der Dokumentenweg und andere Sachen ganz gezielt vernichtet wurde, damit es niemandem anderen in die Hände fallen kann, um das aufzudecken. Ganz kurzer Einschub, warum es wichtig ist, dass wir über dieses Thema reden. Ich habe mich das nämlich selber ein-, zweimal gefragt, während ich mich bei der Recherche so gequält habe. Aber gerade, dass ich mich so gequält habe, ist, denke ich, ein Grund dafür, diese Folge zu machen. Denn diese Bewahrung der historischen Wahrheit, die ja die Nazis versucht haben, systematisch zu vertuschen durch diese Schrecken und durch diese, also ne, durch die Aktion, um dem entgegenzuwirken und zu verhindern, dass das nachhaltig Erfolg haben kann, muss man eben über diese Schrecken reden. Auch wenn eigentlich, glaube ich, keiner Spaß daran hat. Ich glaube auch nicht, dass André Angrix so richtig viel Spaß hatte dabei, das Buch zu schreiben. Also, weil es einfach inhaltlich so bedrückend ist. Aber man muss trotzdem drüber reden und das irgendwie aufarbeiten und thematisieren, weil sonst die Nazis Erfolg haben mit der Scheiße. Und und nur wenn wir das Ausmaß der Schrecken auch verstehen, können wir irgendwie die richtigen Lehren aus der Vergangenheit ziehen und verstehen, welchen Mechanismen Genozid oder staatlicher Terror und auch systematische Vertuschung zugrunde liegen. Das sind ja nicht Sachen, die nur hier passiert sind und von denen wir gefeit sind, dass die jemals wieder passieren. Also kurz gesagt ist selbst diese schreckliche Erinnerung an die Opfer, eine Erinnerung an die Opfer und mahnt uns eben, wachsam gegenüber Entwicklungen in der Gegenwart zu sein. Nicht nur mit dem Blick, oh, wie schrecklich war denn das damals, sondern auch mit dem Blick, oh, zu was Schrecklichem ist der Mensch denn fähig und wie leicht brechen doch die Grenzen der scheinbaren Kultur zusammen, sobald man sich selber als Opfer sieht und sich selber das alles als notwendiges Übel stilisiert. Aber bevor wir zu den Rechtfertigungen der Täter kommen können, ein kurzer, ganz kurzer, lückenhafter, unvollständiger Exkurs zur Vorgeschichte der Aktion 1005. Unser Bild vom Holocaust generell ist ja von den Konzentrations- und Vernichtungslagern und vor allem eigentlich den Konzentrationslagern und da eigentlich vor allem dem Bild von Auschwitz bestimmt. Ich denke, das geht dir sicherlich ähnlich, oder? Das sind die ersten Bilder, die du im Kopf hast, wenn du das Wort Holocaust hörst.
Ja.
Genau, aber dieses Bild ist so ein bisschen unvollständig, weil eben ein Drittel bis zur Hälfte der im Holocaust ermordeten Menschen durch Erschießungen von mobilen Einsatzgruppen hinter der Front getötet wurden. Großteil davon in Osteuropa. Und zum Beispiel das am 29. und 30. September 1941 in der Nähe von Kiew verübte Babi Yar-Massaker, wo 33.771, man kennt die Zahl mittlerweile sehr genau, Juden aus Kiew hinausgeführt wurden, innerhalb von 2 Tagen an großen Gruben alle erschossen wurden. Also wir reden von den Auslöschungen von den Populationen von einer Kleinstadt innerhalb von 2 Tagen. Und das war ohne die maschinisierte, halbautomatische Vernichtungsmaschinerie mit Gaskammern, wie wir das dann irgendwie in Auschwitz später sehen. Dieses ständige Morden und Erschießen von Männern, Frauen, Kindern an den Gruben der Einsatzgruppen ging aber auch nicht mental spurlos an den Tätern vorbei. In der SS gab es dann Sorge quasi um die mentale Einsatzbereitschaft der Einsatzgruppen. Und es wurden dann von Himmler sowas wie Unterhaltungsabende verpflichtend eingeführt. Es gab so gewisse sehr fraglich wirkende Maßnahmen, um die Massenmörder irgendwie bei der Stange zu halten, damit sie weiter massenmorden können.
Dieser fehlgeleiteten Entwicklung galt es in den Augen des Reichsführers SS, RFSS, entgegenzuwirken. In einem nächsten Schritt kam es daher zum Einsatz der Gaswagen. Offiziell, weil man den Opfern unnötiges Leiden ersparen wollte, faktisch aber, um die nervlich überstrapazierten Schützen zu entlasten. Nichtsdestoweniger waren bei diesem Vorgehen immer noch zu viele Einheiten wie Einzelpersonen in das Morden involviert und wurden zu Mittätern und Mitwissern. Außerdem trat der gewünschte Effekt nicht ein. Die Gaswagen bedeuteten für die Männer an den Gruben eine noch größere psychische und mitunter auch moralische Belastung, da die Gesichter der Opfer häufig grausam grimassenhaft verzerrt waren, sodass diese ihren Mördern nicht mehr aus dem Kopf gingen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen an der Ostfront und des Problems, Platz für zigtausende gefangene Rotarmisten zu schaffen, wurde im Herbst 1941 der Ausbau von Auschwitz-Birkenau angegangen. Dem war am 3. September 1941 im Kellergeschoss von Block 11 des Stammlagers eine Probevergasung größeren Umfanges mit Zyklon B an sowjetischen Kriegsgefangenen vorausgegangen.
Ja, also das ganz kurz auch zu meiner Begriffsverwendung. Ich rede jetzt heute von Holocaust hier, nicht von Shoah oder so, weil der Holocaust eben als Begriff für alle Opfer akzeptiert ist und die Shoah sich jetzt spezifisch auf die jüdischen Opfer bezieht, die den Großteil, die Mehrheit der Opfer, die wir heute besprechen, ausmachen. Aber es gab eben immer auch wieder die nicht-jüdischen Opfer, die polnischen Opfer, die sowjetischen Kriegsgefangenen und andere Partisanenverfolgungen und so, die hier auch Teil der Leute sind, die sowohl erst erschossen wurden, als auch dann später enterdet und deren Überreste dann auch noch vernichtet wurden im Rahmen der Aktion 1005. Noch ein ganz kurzer Abschnitt zur neueren Erfindung, den Versuchen der Deutschen mit mobilen Gaswagen das Ermorden effizienter zu gestalten.
Dezember 1941. In dieser Phase erprobte das Sonderkommando auch das in Charkow eingetroffene alternative Mordwerkzeug, den Gaswagen. 20 Menschen wurden damit getötet. Doch anscheinend entsprach die neue Methode nicht den Vorstellungen der Kommandoführung von Effizienz, was vor allem daran lag, dass die Leichen mit Kot und Urin verschmutzt waren und die Täter sich davor ekelten. Deshalb setzte man weiterhin auf die etablierte Vorgehensweise, das heißt die Hinrichtung an der Grube. Nur im Falle von Massenhinrichtungen sollte der Gaswagen zum Einsatz kommen, um die Schützen zu entlasten.
Und während sich die ersten Kriegsjahre bis 1941 keiner so richtig Sorgen darum gemacht hat, was mit Leichen passiert, die man hinterlässt. Oft wurden nach so Massenerschießungen dann einfach nur dünn eine Kalkschicht und eine Erdschicht auf die Massengräber gestreut, die nach und nach ganz Osteuropa in ein Massengräberfeld tatsächlich verwandelt haben. Da man am Anfang noch überzeugt war, der Endsieg ist sowieso nah, muss man sich natürlich keine Sorgen darum machen, dass man sich irgendwann vor jemandem dafür verantworten muss. Und man ist natürlich auch der Meinung, dass man noch viel Zeit hat, wenn man den Krieg sowieso gewinnt, für alle Massenmorde, die man geplant hat in Osteuropa. 1942 kippt die Stimmung da langsam ein bisschen. Und wir sehen generell auch eine Eskalation in den Ressourcen und der Geschwindigkeit des Massenmordes. Am 20. Januar 1942 ist die Wannsee-Konferenz in Berlin, in der Heydrich den Plan zur Ermordung der europäischen Juden skizziert, nochmal konkret. Wie soll das alles passieren? Und das mündet dann in der Operation Reinhard. Die Operation Reinhard ist genau wie die Aktion 1005, eben hat diesen unauffällig klingenden Namen, um sich gut verbergen zu lassen, falls es doch einen Aktenweg gibt und eben nicht direkt klar ist, bei der Operation Reinhard geht es um die größte einzelne Mordaktion des Holocaust. Hier das Zitat von Levi Stone, der sich mit Opferzahlen in seinem Artikel beschäftigt hat.
Operation Reinhard, die als die größte einzelne Mordaktion des Holocaust bezeichnet wurde, begann im März 1942, dauerte 21 Monate und endete im November 1943. Im Rahmen dieser Operation wurden die drei zentralen Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka mit der Absicht eingerichtet, alle Juden im deutsch besetzten Polen, der als Generalgouvernement bezeichneten Region, zu vernichten. Die drei nationalsozialistischen Todeslager oder Tötungszentren waren berüchtigt für ihre prozessualen Massentötungen und ihre Fähigkeit, ganze jüdische Gemeinden mithilfe der Gaskammertechnik rasch zu liquidieren und so einen groß angelegten Holocaust durch Gas zu bewirken. Detaillierte Aufzeichnungen über die Tötungen gibt es fast nicht, da die Nazis die Operation Reinhard streng geheim hielten. Alle Informationen, die aufgezeichnet wurden, verbrannten und vernichteten die Nazis während des Krieges aus Angst vor Verfolgung. Darüber hinaus ist ein großer Teil der Morde auf Erschießungen zurückzuführen, da ein Holocaust durch Kugeln sowohl innerhalb als auch außerhalb des Generalgouvernements stattfand.
Genau, das heißt 1942, im Mai beginnt die Vernichtung der Juden in Belzec, wo bis Ende 1942 600.000 Juden ermordet werden. Innerhalb, also wir reden vom 17. März bis Ende des Jahres 1942, 600.000. Im Mai beginnt der Vernichtung durch Gas im Vernichtungslager Sobibor, wo bis Oktober 1943 250.000 Juden ermordet werden. Und am 22. Juli wird dann noch zusätzlich dafür von den Deutschen das Vernichtungslager Treblinka gebaut. Und ab dem Sommer eben zunehmend auch Deportationen aus Westeuropa, um die Juden Westeuropas dort im Osten zu ermorden. Ich habe schon mal davon erzählt, von Timothy Snyders Buch Bloodlands, was ja da so in der Raumtheorie unterwegs ist und also sehr empfehlenswert ist, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, der eben herausarbeitet, dass in diesem Bereich in Osteuropa das von beiden Großmächten, sowohl von der Sowjetunion als auch vor allem dann von den Nazis, als so eine rechtsfreie Zone gesehen wurde, wo man sowas machen konnte, wo man Vernichtungslager errichten konnte und wo der, also das ist nicht auf deutschem Gebiet stattgefunden, sondern möglichst weit im Osten oder möglichst weit dort, wo man dann glaubte, dass es sowieso, dass man absolute Kontrolle hat und von der Öffentlichkeit weit genug weg ist, dass es nicht auffällt. Und dann werden eben zunehmend im Sommer auch aus Belgien, Kroatien, Frankreich, den Niederlanden, Polen Juden in diese Vernichtungslager geliefert. Es gibt dann aber auch die ersten bewaffneten Widerstände von Juden in Ghettos, von Kletz, von Lakwa, von Tuchin, von Weißwitz, also von Weißweiz. Von verschiedenen Ghettos gibt es dann auch, weil die Nachrichten eben umgehen, dass was mit den Leuten passiert, die in Zügen nach Osten fahren. Ja, wie eben gesagt, gab es ursprünglich ein fehlendes Bewusstsein vor den langfristigen Konsequenzen. Himmler und die NS-Führung hatten sich zunächst keine so besonderen Sorgen um die Massengräber gemacht. In Babi Yar wurde eine Schlucht gesprengt über dem Massengrab und das wurde als hinreichend angesehen. Das wurde sie später geändert und mussten sie dann wieder ausgraben. Und dieser Siegesglaube in den ersten Jahren bis 1942 sorgte eben auch dazu, dass die Täter sich selber im Siegesglauben in der Lage sahen, das in Anführungszeichen Ungeheuerliche zu tun.
In einer anderen Nachkriegsaussage führte ein seinerzeit beim Sonderkommando 4B eingesetzter Kriminalkommissar aus, die Führung habe ihrer polizeilichen Elite zwar unbedingt vertraut, man habe sich dieses Vertrauens aber auch würdig erweisen müssen. Sein Vorgesetzter habe die im Osten eingesetzten Männer in einer Ansprache, in der es um die Auslöschung der sowjetischen Juden ging, seines Mitgefühls versichert, weil er wisse, dass es sich um eine besonders schwere Aufgabe handele, und zwar besonders in seelischer Hinsicht. Wir sollten uns aber stets vor Augen halten, dass nicht wir dafür verantwortlich seien. Über die Wichtigkeit und die Schwere der Aufgabe werde erst nach dem Krieg gesprochen werden können. Dann aber sollten auch diejenigen belohnt werden, die diese schwere Aufgabe durchgeführt hätten. Dass diese Geisteshaltung keine Ausnahme darstellte, zumindest was das Erleben der Mordtätigkeit an der Grube angeht, belegt der Fall des Verwaltungsführers beim SK4R, Karl Kretschmer. Er schrieb seiner Frau relativ offen über das Verschwinden der Juden im Osten und ließ auch keinen Zweifel daran, selbst an Exekutionen mitgewirkt und damit auch die nötige Härte gezeigt zu haben. Als Legitimation führte er unter anderem an, dass die Deutschen nun einmal nach dem Willen des Schicksals das Volk der Zukunft seien. Das Erschauern beim Anblick getöteter Menschen wird von ihm als Anfall von Schwäche gewertet, da doch der Massenmord die einzige Tat ist, die unbedingt zur Sicherheit unseres Volkes und unserer Zukunft erforderlich sei, wobei Hitler gleichsam als imaginierter Beichtvater den Schützen die Absolution erteilt. Der Glaube an den Führer erfüllt uns und gibt uns die Kraft zu unserer schweren und undankbaren Aufgabe. Denn überall, wo wir hinkommen, werden wir etwas schräg angesehen. Das soll uns auch nicht von der Erkenntnis abbringen, dass es notwendig ist. Ein anderer, in Mogilev eingesetzter Schütze, schrieb nach dem Ende einer Mordaktion am 5. Oktober 1941 an seine Frau, die er in seinem Brief weder über die damit verbundenen Grausamkeiten noch darüber in Unkenntnis ließ, dass er selbst Säuglinge erschossen hatte. Nur weg mit dieser Brut, die ganz Europa in den Krieg gestürzt hat und jetzt auch noch in Amerika schürt. Der Verfasser des Briefes gab überdies seiner Hoffnung Ausdruck, dass dann bald auch die Deutschen, unsere heimischen Juden, drankämen. Bemerkenswert an Aussagen wie diesen ist, dass Führer wie Geführte offensichtlich den Krieg als einen Kreuzzug verstanden, der ihnen zur Erfüllung ihrer Mission jedoch nur einen auf jeweils wenige Monate bemessenen Zeitraum eröffnete.
Ja, also es wird deutlich, dass sehr wenig Mitgefühl auf Seiten der Täter da war. Man das sehr gut rechtfertigen konnte als eine schwere Tat, die man jetzt vollbringen muss zum Wohle der zukünftigen Generationen. Und man ist ja selber das vom hegelianischen Weltgeist auserwählte Volk und muss das jetzt eben für den Lebensraum und so weiter tun. Also die Rechtfertigungsmuster sind auf jeden Fall alle sehr, sehr präsent. Und der Krieg an sich gab ihnen jetzt schnell die Möglichkeit, das zu tun, wovon sie schon immer geträumt hatten. Ganz ähnlich sieht es auch Goebbels in seinen Tagebuchaufzeichnungen.
Ähnlich war der Eindruck von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, wie wir aus seinen Tagebuchaufzeichnungen vom 7. März 1942 wissen, wonach spätere Generationen nicht mehr die Tatkraft und die Wachheit des Instinkts besäßen, um die Judenfrage einer endgültigen Lösung zuzuführen. Und weiter: Was wir uns heute als Last aufbürden, wird für unsere Nachkommen ein Vorteil und Glück sein. Ja, sogar Hitler selbst sollte im Januar 1942 erste Zweifel an der Treue seines Volkes artikulieren. Dieses wäre verdammenswert, wenn es ihm auf dem vorgegebenen Weg nicht folgen würde, womit er nicht nur die operative Vorgehensweise bei den militärischen Operationen, sondern mit dem Stichwort Selbsterhaltung auch die innere Front gemeint haben dürfte. Das Vertrauen der Führung in ihre Gefolgschaft, die Endlösung radikal durchzusetzen, war somit, wenn überhaupt je vorhanden, zeitlich begrenzt.
Also dieser Glaube, dass man damit einen übergenerationalen Dienst erweisen würde durch diesen Massenmord. Und die Idee, dass möglicherweise eben es nicht mehr in der Zukunft so verstanden oder nachvollzogen oder ne, die Tatkraft, wie Goebbels es nennt, also die Perversion und kranke Mordlust, dass die möglicherweise folgenden Generationen abgehen könnte und dass man deswegen jetzt noch schnell die bestehende Mordlust ausnutzen muss, um den Genozid zu vollziehen. Außerdem begann eben die Sowjetunion und der Außenminister Molotow zum Beispiel dann zunehmend aufgedeckte Massengräber und nach außen dringende Neuigkeiten von den Massenmorden in Osteuropa zu publizieren, um propagandagerecht eben in der Weltöffentlichkeit Stimmung für den großen Vaterländischen Krieg zu machen, der zu dieser Zeit 1942 ja noch sehr schlecht aussah und sehr schlecht lief. Und da wird es zunehmend eben auch deutlich, dass es gut funktioniert, zu zeigen, die Deutschen sind nicht nur irgendwelche komischen Politiker, sondern das sind eigentlich Mörder hier, die Führungskriege der Nazis und auch die drunter. Und dass quasi hier anfängt, sich in der Weltöffentlichkeit das Bild der Nazis zu drehen, zunehmend, und das eben auch dazu dient, Stimmung gegen die Achsenmächte zu machen. Und das ist in Deutschland doch nicht so recht, dass sie so gute Bilder für die Feindpropaganda liefern mit ihren Aktionen.
An eine vollständige Beseitigung der Leichen hatte niemand von den Verantwortlichen gedacht. Oder aber eine solche Vorgehensweise in der euphorischen Erwartung des baldigen Endsieges offenbar als vollkommen unnötig erachtet. Der Vorstoß Molotows nach dem Massaker von Charkow zeigte nun, dass man sich gründlich getäuscht hatte. Mehr noch, die Gegenseite war in der Lage, den Massenmord propagandistisch und diplomatisch zu nutzen. Der Genozid, so musste man lernen, erwies sich für die Stavka im Kreml als ideales Werkzeug, den verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen Diktatur und ihres Besatzungsregimes zu enthüllen und damit die Solidarität der Weltgemeinschaft für den eigenen Kampf im großen Vaterländischen Krieg einzufordern. Außerdem würde die Anhäufung von Beweisen absehbar dazu führen, dass man die Repräsentanten des Dritten Reiches immer weniger als Politiker, Ideologen oder Funktionäre, sondern zunehmend als Verbrecher wahrnahm. Und die Aufdeckung von Verbrechen verlangt, gerade dann, wenn sie zigtausende das Leben gekostet hatten, nach der den Dingen innewohnenden Logik die Bestrafung der Verantwortlichen. Diesen Einsichten Tribut zollend dürfte Himmler klar gewesen sein, dass Gegenmaßnahmen zu treffen waren. Es galt vor allem, die belastenden Beweise zu beseitigen, um weiteren Propagandaaktionen den Boden zu entziehen. Außerdem mussten die zukünftigen Vernichtungsaktionen nach einer anderen Methode, den Erfordernissen eines länger andauernden Krieges entsprechend, durchgeführt werden. Die Antwort darauf hatte man mit den stationären Vernichtungslagern bereits gefunden.
Da ganz kurz zum Einschub, also die stationären Vernichtungslager heißt jetzt, dass man sagt, okay, anstatt mobil mit Truppen durch Osteuropa zu ziehen und Leute an Gruben zu erschießen, ist es viel effizienter, wenn wir Vernichtungslager einrichten, als eine Art Weiterentwicklung der schon seit 33 bestehenden Konzentrationslager. Und sagen wir, also nachdem die Leute schon in Ghettos zusammengepfercht und eingesperrt wurden, wird jetzt gesagt, okay, wir leeren die Ghettos und bringen die Leute ganz gezielt zu Orten, wo sie dann durch Gas vernichtet werden, ermordet werden. Und da sieht man diese perverse Logik, wie die Bedürfnisse des Massenmords dazu führen, dass am Ende die Vernichtungslager etabliert werden. Und die Aktion 1005, zu der wir jetzt gleich eigentlich einsteigen, zur eigentlichen Aktion, ist eben ein ganz wichtiges Puzzlestück bei der Entstehung dieser Vernichtungslager und warum es dann dazu auch in der Form so kommt. Ja? Genau.
Zum Jahresende 1941 hatte der Reichsführer SS seine Truppen in der Ukraine besucht und war auch mit dem HSSPF Russland Süd Hans Adolf Brützmann zusammengetroffen. Schon zu diesem Zeitpunkt ließen sich große Teile dieses Gebietes mit Fug und Recht als ein einziges Gräberfeld bezeichnen. Das Versäumnis, hier nicht alle Spuren rechtzeitig beseitigt zu haben, galt es für Himmler, sofern die Kriegslage sich nicht wieder zu Deutschlands Gunsten wendete, unbedingt zu korrigieren. Doch dafür mussten die Täter notgedrungen an die Orte ihrer Verbrechen zurückkehren.
Genau. Und das ist jetzt der Grund, warum die Aktion, die Sonderkommando 1005, ins Leben gerufen wird. Weil man eben merkt, der Wind dreht sich, der Krieg läuft nicht so gut für Deutschland wie geplant. Und jetzt machen wir uns Sorgen um unsere Reputation auf einmal. Das könnte ja schlecht sein, wenn man Millionen Menschen ermordet. Als besonders geeignet für diese neue geschaffene Position wird der SS-Standartenführer Paul Blobel ausgewählt. Der hatte das Massaker von Babi Yar an den Juden Kiews, von dem ich vorhin schon erzählt hatte, organisiert und war eben als besonders effizient und ein Macher bekannt, wenn es um Morden und das Erschießen von Männern, Frauen und Kindern ging. Ja, das war seine Kompetenz. Ein Zitat. Hier im nächsten Zitat wird ein Täuschungsmanöver beschrieben. Da ging es dann darum, dass teilweise jüdische Gemeinden gezielt nach dem Vorrücken der deutschen Front in Ruhe gelassen wurden für einige Monate und sich in Sicherheit gewogen haben, und das dann gezielt genutzt wurde, um sie, wenn sie es nicht mehr erwarten, nach ein paar Monaten dann auf einmal abzuholen und zu erschießen. Und das, solche Sachen hat sich Paul Blobel auch mit überlegt und war da ein genau Vordenker von kreativen Arten, Leute hinters Licht zu führen, um sie dann doch noch zu ermorden. Ja, bitte.
Parallel zum Fortgang all dieser Täuschungsmaßnahmen war in Charkow ein Mann, der als ein besonders effizient arbeitender Massenmörder angesehen werden muss, im Januar 1942 offiziell von seinen Aufgaben entbunden worden. Man benötigte ihn an anderer Stelle dringender. Mit Verfügung vom 13. Januar 1942 versetzte das RSHA den ehemaligen Kommandeur des SK4A, SS-Standartenführer Paul Blobel, ins Reich zurück. In seiner Heimatdienststelle Nürnberg sollte er den dortigen SD-Abschnitten leiten. Nun war an der Ablösung eines Kommandoführers an sich nichts Außergewöhnliches. Ja, es war durchaus üblich, deren Ortseinsatz turnusmäßig zu beenden, wenn es die Personalsituation erlaubte. Bei Blobel verhielt es sich aber anders. Die Abkommandierung zum SD nach Nürnberg diente vor allem dazu, eine ihm übertragene neue Aufgabe zu verheimlichen und ihm, auch gegenüber seinen eigenen Kollegen und dem Großteil des SS- und Polizeiapparates, eine Tarnung zu verschaffen. Denn Blobel verblieb nicht nur zunächst beim SK4A, sondern sollte sich auch in den nachfolgenden Monaten und Jahren kaum in Nürnberg aufhalten und erst recht nicht dem dortigen SD vorstehen.
Ja, was macht er wohl stattdessen? Blobel hat sich auch nach dem Krieg dann versucht zu rechtfertigen bei den Vernehmungen, bei den Nürnberger Prozessen oder Nürnberger Nachfolgeprozessen. Und hat da versucht zu erklären, dass er einen Schnupfen bekommen hätte und deswegen irgendwie dort nicht hinkonnte und was weiß ich, so ganz lächerliche Ausreden. Und stattdessen, statt quasi nach Nürnberg zurückzukehren, wie offiziell laut Aktenlage der sein Job gewesen wäre, fährt er nach Warschau mit seinem Fahrer. Der Fahrer wurde später auch verhört und wir haben die Aussagen des Fahrers von Blobel. Und der hat eben ausgesagt, der Fahrer, dass sich Blobel in Warschau mit Heydrich getroffen hat, der sich ja dann auf der Wannsee-Konferenz zu der eigentlichen Führungsfigur im geplanten Völkermord an den Juden Osteuropas erhoben hatte. Und Heydrich wurde dann 43 auf jeden Fall bei einem Attentat, das vom englischen Geheimdienst organisiert wurde, in der Nähe von Prag, glaube ich, erschossen. Oder also Sprengstoff und also einen Anschlag auf ihn verübt und an den Folgen davon starb er dann. Ja, nur so viel kurzer Exkurs zu Heydrich hier. Danach fuhr Blobel im März und April oder mit März oder April 42 eine genauere Einführung, genauere Instruktionen und wurde dann Leiter des Sonderkommandos 1005 offiziell. Das Aktenkürzel 1005 hatte Müller von einem Schreiben vom 28. Februar 1942 als Geschäftszeichen ans Auswärtige Amt verwendet und damit wurde das dann als Tarnungsgründen unter diesem Aktenkürzel etabliert. Blobel hat ein eigenes Stabsquartier gehabt in Berlin, aber seine Aktenverwaltung hatte er im Referat von Eichmann erledigen lassen. Und spannenderweise gab es da Konflikte zwischen den beiden, weil Blobel dann auch einmal so eine Art so Mitvorgesetzter von Eichmann war. Die waren offiziell gleichwertig, aber eigentlich konnte Blobel Weisungen geben an Leute, die Eichmann unterstellt waren. Und da gibt es anscheinend sogar eine Fußnote, dass Eichmann anscheinend laut irgendeiner Aussage sogar Blobel mal zum Duell fordern wollte, weil er sich so geärgert hat, dass seine Kompetenz reingepfuscht wurde. Dazu kam es aber, soweit wir wissen, nicht. Und seit dieser Kampf zwischen dem Bürokrat des Völkermordes Eichmann auf der einen Seite und dem Praktiker des Genozids Blobel auf der anderen. So ein Zusammentreffen von zwei sehr unterschiedlichen Arten der SS-Männer. So, ja. Daraufhin verbrachte Blobel Zeit im Vernichtungslager Kulmhof, also Kulmhof, der deutsche Name für Chelmno in Zentralpolen. Wenn ihr euch die heutige polnische Karte anguckt, eigentlich genau in der Mitte liegt Chelmno. Und das war die erste deutsche Todesfabrik sozusagen, die ab dem Sommer 1942 dann damit begann, die Beseitigung von bereits bestehenden Leichenmassen zu testen, Methoden zu testen mit Blobel dort. Blobel ließ dann dort die Leichen ausgraben. Der Terminus technicus der Aktion war, wie ich schon erwähnt habe, Enterdung und benutzte dann die Leichen für die Experimente, wo versucht wurde, ja, wie kann man möglichst effizient die Leichen verschwinden lassen. Jüdische Häftlinge und später auch zum Tode verurteilte Strafgefangene. Ganz am Ende der Aktion auch einfach Leute, die von der Straße weggefischt wurden oder teilweise aus ihren Betten geholt wurden. Also ein kleiner Vorgriff nach 44 gibt es dann auch Szenen, wo die Aktion einfach polnische Männer aus ihren Betten holt und zwangsinterniert, um Arbeiten zu verrichten. Der Großteil über die gesamte Zeit der Aktion 1005 aber waren jüdische Häftlinge, die im Täterjargon als Figuren oder Tote auf Urlaub bezeichnet wurden. Also wir sehen hier schon diese extreme Entmenschlichung, dass das keine Menschen mehr sind, sondern nur noch Figuren, Tote, Menschen auf Zeit. Und diese Häftlinge mussten die Körper der Ermordeten dann ausgraben mit so Riemen speziellen durch die Gegend ziehen, aufschichten und dann auf verschiedene Arten und Weisen in Brand setzten, um zu schauen, was eben funktioniert. Zunächst wurde das bei den freigelegten Leichengruben getestet, dann auf offenem Gelände. Es kamen testweise Flammenwerfer und Thermitbomben zum Einsatz, die aber alle nicht die gewünschte Wirkung gezeigt haben. Auch Versuche mit Sprengstoff waren nicht erfolgreich. Ihr könnt euch die Szenen selber vorstellen. Und auch mehrere Öfen, die getestet wurden, haben sich als nicht effizient genug herausgestellt. Ursprünglich so wurden dann die Überreste, die Knochen, die sich allen Verbrennungsversuchen widersetzt haben, dann mit Handstößeln zerkleinert und die Asche danach gemahlen. Mit einer Kaffeemühle, die man sich aus Bremen organisiert hat, in dem Fall hier.
Umgeben von mit Geschwüren bedeckten jüdischen Häftlingen, die bereits nach Tod rochen, wurden die Polen bei starkem Arbeitsanfall auch an den Gruben eingesetzt. Eine Tätigkeit, von der sie jedoch meinten, ausgeschlossen werden zu müssen. Anders ausgedrückt, die nervenaufreibende Plackerei inmitten von bestialischem Gestank und brütender Hitze war etwas für Menschen, über die längst das Todesurteil gefällt worden war, und nicht für Lebende. Die polnischen Häftlinge betrachteten sich aber offenbar als Gefangene einer anderen Kategorie. Das jüdische Waldkommando wiederum war in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt worden. Eine hatte die Aufgabe, die Körper der gerade Ermordeten aus den Gaswagen zu ziehen und zu den Massengräbern zu schleifen. Das Enterdungskommando öffnete die Gruben. Eine dritte Gruppe musste die stark zersetzten Leichen herausholen. Eine vierte bediente die Verbrennungsöfen, deren Brennmaterial vom Holzholerkommando herangeschafft wurde.
Die Häftlinge, die sich den Arbeiten widersetzt haben, wurden direkt erschossen. Und es durften sowieso keiner, der damit gearbeitet hat, wegen der Geheimhaltung am Leben bleiben. Blobel selber gab den Befehl, dass jedes der Häftlingskommandos nach 2 Wochen zu liquidieren sei und dann durch neuere, Zitat, Figuren zu ersetzen. Was hier in Kulmhof getestet wurde, ist der Vorläufer zu den Vernichtungslagern, die wir später in Sobibor, Belzec und weiter in Treblinka sehen. Hier wurde es noch mit Gaswagen gemacht und dann später eben wurden dann die Gaskammern eben gebaut als Weiterentwicklung davon. Im Sommer 1942 schloss Blobel seine Experimente dann ab. Als wirksamste Beseitigungsmethode hatte sich nach seinen ganzen Experimenten ein Verbrennungsverfahren gezeigt, bei dem man einen Rost aus Eisenbahnschienen verwendet hat und Leichen und Brennholz immer im Wechsel aufeinander geschichtet hat. Auch so eine ganz spezielle Methode mit Füße und Köpfe, dass da genug Luft durchkommt, dass man die Leichen auch in einer gewissen Art und Weise schichtet. Das Ganze wurde dann mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. An jedem der Orte, wo sie Enterdungsmaßnahmen durchgeführt haben, wurden dann in Zukunft gewaltige Scheiterhaufen errichtet und angezündet. Und die Verbrennungsrückstände wurden dann in einer Knochenmühle bzw. der Kaffeemühle zermahlen und in umliegenden Wäldern zerstreut. Einer der Wächter aus Riga, einer der Wächter, der im Gefängnis im Riga ursprünglich gearbeitet hatte, beschreibt später seine Erlebnisse im Konzentrationslager Stutthof als was alles, was er bis dahin an der Ostfront gesehen hatte, übertreffend.
Das Schrecklichste, was ich in Stutthof erlebt habe, waren die Leichenverbrennungen auf Scheiterhaufen. Es waren solche Häftlinge, die eben nicht überleben konnten. Sie sind regelrecht verreckt. Die Verbrennung im Krematorium war eben wegen der Vielzahl der Leichen der verstorbenen Häftlinge nicht mehr möglich. Ich möchte sagen, dass fast jede Nacht an die 1000 Häftlinge verbrannt wurden. So kam ich auch mehrmals dazu, dort bei der Verbrennung Posten zu stehen. Es ging dann immer bis 4 oder 5 Uhr. Die Leichen wurden aus dem KL mit LKW herangefahren. Häftlinge hatten nun die Aufgabe, die Leichen auf Haufen zu schichten. Die Leichen wurden mit dem Kopf nach außen gelegt mit den Beinen zum Mittelpunkt des Scheiterhaufens. Nach Fertigstellung wurde etwas darüber gekippt. Ich kann nicht sagen, was es war. Beim Zünden gab es aber sofort eine lodernde Flamme.
Genau, das KL hier ist das Konzentrationslager Stutthof, über das er schreibt. Im Juli 1943 fuhr Blobel dann nach Kiew, um dort die Massengräber im Operationsgebiet der Einsatzgruppen C und D beseitigen zu lassen. Und ab da gab es dann auch ein Kommando A und ein Kommando B, die in unterschiedlichen Orten tätig waren von da an. Beide Kommandos waren aber in Kiew daran beteiligt, die Spuren des Massakers von Babi Yar unkenntlich zu machen, wieder auszugraben und beziehungsweise andere Menschen dazu zwingen, das auszugraben und die Überbleibsel der 33 Toten zu vernichten. Nach Abschluss der Arbeiten in Babi Yar wurden natürlich auch wieder die Häftlinge der Arbeitskommandos erschossen und auch hier kamen in einigen Fällen Gaswagen zum Einsatz, weil Blobel den Einsatz auch vorher in Chelmno getestet hatte. Die Zahl der ermordeten 1005 Häftlinge aller Brandstätten lässt sich nicht genau bestimmen, weil ja auch deren Überbleibsel meistens wieder vernichtet wurden. André Angrig schreibt aber, dass sie eindeutig im fünfstelligen Bereich gelegen haben sollten. Also allein die Menschen, die ermordet wurden, um bei diesen Enterdungs- und Vertuschungsaktionen der vorherigen Mordaktionen mitzuwirken, sind im fünfstelligen Bereich. Mit dem zunehmenden sich drehenden, also die Aktion wurde etabliert, als es 42 schon so aussah, als würde es mit dem NC doch nicht mehr so schnell was werden. Und dann läuft der Krieg ja auch an der Ostfront zunehmend schlecht für die Deutschen. Und mit einer immer näher rückenden Front müssen die 1005er, also die Mitglieder dieser Aktion 1005, immer mehr Leichengruben zurücklassen und kommen mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Es gibt einfach zu viele Massengräber.
Am 22. Februar 1943 wandten sich die Einwohner Rostows anscheinend unter Umgehung sämtlicher behördlicher Zwischeninstanzen in einem Brief direkt an ihren Premier Stalin für die Verhältnisse in der UdSSR, in der gewöhnlich strikt von oben nach unten kommuniziert wurde, ein ungewöhnlicher Vorgang. Der Auslöser war denn auch dramatischer Natur. Die Rostower klagten dem Mann an der Staatsspitze ihr Leid darüber, dass in ihrer Stadt über 20.000 Menschen von den Besatzern getötet bzw. zu Tode gequält worden seien. Und selbst diese Zahlen mochten, wie daraufhin einsetzende Recherchen der ASK ergeben, noch unvollständig gewesen sein, da man allein in einer städtischen Haftanstalt zusätzlich um die 1000 Leichen, darunter Dutzende Kinder, fand, die in die erste offizielle Opferbilanz keinen Eingang fanden. Eben diese öffentlich gemachten Massenmorde hatten, wie geschildert, Blobel dazu gezwungen, den Einsatz der Aktion 1005 im Südabschnitt zu starten, um weitere Enthüllungen dieser Art unbedingt zu verhindern.
Am Mittelabschnitt der Ostfront erhielten die Einheiten der Wehrmacht dann sogar 44 die Order, ihre Stellung so lange zu verteidigen, bis die Arbeit der 1005er hinter der Frontlinie beendet war. Also da wurden dann teilweise gezielt Frontabschnitte, obwohl es vielleicht strategisch sonst keinen Sinn gemacht hat, gehalten, damit man die Gräberfelder, die Massengräber im Hintergrund noch möglichst schnell vernichten konnte, was eine absurde Vorstellung ist. Und das Grauen vollzog sich dann immer wieder an hunderten Städten mindestens, vielleicht mehr, vielleicht tausende, hinter Sichtschutzwänden in schier endloser Wiederholung, Gräber öffnen, Tote herauszehren, Wertsachen sicherstellen, Leichen aufschichten und verbrennen, Knochen zerschlagen, Asche verstreuen, Häftlinge erschießen, gleicher Prozess mit ihnen, ja, und dann nächster Ort. Frisch besetzte Baumschößlinge, also es wurde dann sogar bepflanzt, es wurde sich sogar die Mühe gemacht, auf diese frisch wieder zugedeckten Massengräber, die dann entleert waren, quasi noch ein paar kleine Bäume zu pflanzen und so, um das möglichst plausibel und langfristig zu verstecken. Wir wissen davon, nicht nur von den Tätern, weil wir haben ja sehr wenige Akten dazu, sondern auch von den Fluchten von Zwangsarbeitern, denen es gelang zu entkommen. Vor allem ein Fall am Ende, als es dann zunehmend schlechter organisiert war. Wenn man das Buch von Angrik liest, dann bekommt man eben gerade im letzten 44 dann mit, wie sie irgendwo hinkommen, es gibt keine Übernachtungsmöglichkeiten, sie sollten da eigentlich angekündigt wurden, niemand wurde informiert, es ist nicht ganz sicher, ob es ihre Einheit bald aufgelöst wird, man macht sich Sorgen, dass die überrannt werden könnten, gefangen genommen werden könnten, und mit dem, was sie wissen, sind sie natürlich tolle Kronzeugen für den Feind, und dementsprechend gab es viel Unklarheit, Unsicherheit, und in diesem Rahmen wurde auch schlampiger gearbeitet und es konnten Leute dabei entkommen. Zum Beispiel die Flucht in Bialystok.
Machols 1005-Trupp war in Bialystok noch rechtzeitig fertig geworden. Im Juli widmete er sich nun der Wetterstelle des Dorfes Gelcino in der Nähe von Lomza, wo bereits das SK 1005 tätig war. Es handelte sich um 4 Gruben. Vielleicht wussten die SIPO-Männer und Gendarmen, wie prekär die militärische Lage war. Jedenfalls lagen bei ihnen die Nerven, wie die Gefangenen deutlich erkennen konnten, blank. Als den Brigadisten befohlen wurde, Gruben auszuheben, wussten sie diese Order zu deuten. Jetzt wollten die 1005er sich ihrer Mitwisser entledigen, sie sämtlich ermorden. Als die Gefangenen nach Ende dieser letzten Grabungsarbeiten gezwungen wurden, sich zur Exekution aufzustellen, liefen alle auf das Kommando »Rettet euch, lauft weg, aber nach verschiedenen Seiten, auseinander«. Die meisten kamen nur wenige Meter weit, doch 11 Brigadisten gelang die Flucht. Sie sollten sich, Wasser aus Pfützen trinkend und Blätter und Wurzeln essend, auf verschlungenen Wegen durch die Wälder Richtung Bialystok durchschlagen. Als sie die Stadt erreichten, rückte auch die Rote Armee dort ein. Die eingesetzten Polizisten bekamen es mit der Angst zu tun. Dass der Kriegsverlauf mit einer Niederlage des Dritten Reiches enden würde, damit rechneten sie bereits. Nun aber fürchteten sie, persönlich zur Rechenschaft gezogen zu werden, da die geflüchteten Juden ihre Namen wüssten. Ihre Vorgesetzten, die besser informiert waren, zweifelten schon länger an der gemeinsamen Sache. Entsprechend mutlos war der Trupp bereits seit geraumer Zeit. Wie beim SK 1005 Mitte machte sich Resignation unter den Männern breit. Mit der Flucht ihrer Gefangenen war der Tiefpunkt erreicht. Die Einheit wurde aufgelöst. Die SIPO-Angehörigen und die KDS-Mitarbeiter setzten sich in der Hoffnung, der Gefangenschaft zu entgehen, rasch weiter nach Westen ab, um bei unverfänglicheren Einheiten, etwa dem Ostwallkommando, unterzutauchen. So verschwanden sie in der Masse der Uniformierten und behielten, schon aus Selbstschutz, das Geheimnis um die Beseitigung der Massengräber für sich.
Ja, aber es gab ja die Entkommenen, die dann eben viele Details und Namen auch weitergeben konnten. Also abgesehen von den Zeugenaussagen gibt es auch einige wenige Schriftdokumente. Neben den Leuten, die in Bialystok entkommen konnten, gab es im Gefängnis auch, also im Gefängnis von Bialystok, Aufzeichnungen, die vergessen wurden zu vernichten, an der Wand nämlich.
Ich glaube, ich brauche bald eine Pause. Ich kämpfe mit mir, wirklich. Ich kämpfe gerade sehr mit mir.
Sollen wir eine kurze Pause machen? Sollen wir kurz rausgehen, eine Pause machen und dann kommen wir zurück?
So gefühlt breche ich hier bald in Tränen aus, ohne Scheiß. Das ist, boah.
Es ist so schrecklich.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, ist auf jeden Fall unsere schwierigste Folge, würde ich sagen, bis jetzt. In der Vorbereitung, genau wie in der Aufnahme, wahrscheinlich einfach thematisch das, was am...
Ja. Wie kann man so verkommen sein? Also, boah. Boah. Ich habe das nächste lange Zitat nochmal durchgelesen. Habe ein paar Tränen kullern lassen. Oh, ey. Denn. Ich glaube, ich hätte das Buch auch nur kein. Boah, ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich nicht wirklich reingelesen habe. Sonst wäre ich auch nur am Heulen gewesen, glaube ich. Also ich wäre auch nicht weit gekommen. Eines vergaßen die Mörder allerdings: die Inschriften in den Gefängniszellen, insbesondere der Todeszelle 88. Angehörige des Widerstandes und Mitglieder der Bialystoker Kommission zur Untersuchung der hitlerischen Verbrechen inspizierten Anfang August 1944 das Gefängnis und entdeckten die mit Bleistift geschriebenen oder mit Stein eingeritzten Zeilen an den Zellenwänden. Ein Kommissionsmitglied, Dr. Hans Jakob Steele, übertrug diese in hebräischen Schriftzeichen niedergeschriebenen letzten Mitteilungen an die Nachwelt in sein Wachstuchheft, bevor sie verblassten oder gar von den Sowjets mutwillig zerstört werden würden. Sie waren auch ein Ruf nach Vergeltung. Isaac Kulkin, umgebracht im Bialystoker Gefängnis den 15.07.44, gefallen für das Judentum, nehmt Rache. Geboren in Bielsk 1921, die ganze Familie umgebracht. Ich war im Gefängnis der letzte Jude, Henach Hoffmann. Geht erhobenen Hauptes in den Tod. Ich grüße meine Freunde, die Brüder Okon und Posnanski. Rächet mich. Man hat mich gefoltert, aber ich habe nichts herausgehen lassen. Nehmt Rache. Wir gehen zum Tode sehr ruhig. Wir haben keine Möglichkeit, uns zu wehren. Nehmt Rache für uns. Der Joel Samolski aus Bialystok. Nehmt Rache für uns. Der Bialystoker Abraham Boczkowski und Jankel Gilman, die Grodnoer Kirschbaum Kulkin, die Brüder Lipczes und Meyer Pruszak, rächet uns. Es soll grausamer sein als das, was sie mit uns Juden gemacht haben. Das ist der letzte Tag unseres Lebens, 15. Juli 1944. Rächet uns. Geschrieben hat das Chaim Kirschenbaum aus Grodno. Hier überleben die letzten Nachtjuden, die übrig geblieben sind aus Bialystok und Grodno. Wir leben die letzten Minuten. Wir warten auf den Tod. Heute ist 15. Juli 1944, 7.15 Uhr.
Ja, und das Schreckliche hieran ist ja, dass es jetzt 7 oder 8 Nachrichten sind von Millionen von Menschen, die umgebracht wurden, ermordet wurden, und von denen wir keine Schriftstücke haben, keine Vermächtnisse, keine direkte Nachricht, die ihren Namen nicht an der Wand verewigen konnten. Und ja, und die Aktion 1005 war eben der Versuch, genau dafür zu sorgen, dass es keine Erinnerungen mehr an die Tote, an die Toten gibt, dass nicht nur ihr Leben vernichtet wird, sondern auch die komplette Erinnerung an ihre Existenz. Und obwohl es dann 1944 im Sommer zunehmend Gerüchte über die Auflösung der Einheit gab, wurde weitergearbeitet. Also es gab Einheiten des Sonderkommandos 1005, die weiter an der Arbeit waren. Unter anderem der im Eingangszitat erwähnte Otto Drews und Otto Goldapp aus Hamburg, der Polizist, der dann direkt wieder in den Dienst eingestiegen ist. Und der war dabei, als eine seiner letzten Amtshandlungen im August 1944 die Leerung des Ghettos von Lodz und dem Abtransport der Leute nach Auschwitz-Birkenau mitzuorganisieren und zu, ja, befehligen mit.
Mit der Eisenbahn ging es Mitte August 1944 weiter nach Litzmannstadt, Lodz, wo bei der endgültigen Liquidierung des Ghettos die Verwendung zusätzlicher Polizeikräfte erforderlich zu sein schien. Neben den Polizisten des Kommandos 1005 Mitte waren auch ihre Kollegen vom SK 1005a für die reibungslose Durchführung des letzten Aktes dorthin verlegt worden. Wohl auch, um die Juden einzuschüchtern und jeden Gedanken an Widerstand durch die massive Polizeipräsenz zu zerstreuen. Immerhin hatte sich in Warschau und andernorts die polnische Heimatarmee erhoben. Der Judenälteste Chaim Rumkowski hatte den Auftrag erhalten, alle Ghettobewohner auf die Verschleppung vorzubereiten. Auf Geheiß Himmlers sollten die verbliebenen 67.000 Insassen aus dem Ghetto nach Auschwitz-Birkenau deportiert werden. Diese Mammutaufgabe lief mit tödlicher Präzision ab und dauerte vom 3. bis zum 29. August 1944. Während Kraner den Gesamteinsatz seiner Männer steuerte, leiteten Drews und Goldapp als Transportführer mindestens eine der Verschleppungen nach Birkenau. Sie und einzelne Schupos des Kommandos gelangten so in die Nähe der Gaskammer und Krematorien, an einen Ort, an dem in technisch mechanisierter Weise das Ineinandergreifen von Mord- und Spurenbeseitigung perfektioniert worden war, sodass es keiner fliegenden Enterdungskommandos mehr bedurfte.
Ja, Auschwitz eben hier als die Auschwitz, das ursprünglich KZ war und dann zum Vernichtungslager umgebaut wird. Und dass hier mit den Gaskammern und den Krematorien eben die Aktion 1005 nicht mehr notwendig macht, weil jetzt all das, was Schreckliches gelernt wurde, in Anführungszeichen eben zum Einsatz kommt und es keine Massengräber mehr gibt, sondern die Toten direkt in den Krematorien hier verbrannt werden, um Beweise zu vernichten und um danach, ja, keine Scheiterhaufen mehr im Wald machen zu müssen. Die Operation 1005 war nicht nur in Osteuropa und der Ukraine aktiv, sondern eben auch in Ex-Jugoslawien. Und die Mission von Blobel kannte keine weißen Flecken, sondern überall, wo es Massengräber gab, wurden Blobels Männer und er auch hingeschickt. Genau, nur so, dass es nicht nur ein reines Ostfront-Phänomen war. Und was passiert dann mit den Tätern? Na, was wohl passiert in der BRD nach dem Krieg? Also, wir haben schon von Goldapp gehört, der ursprünglich dann weiter als Polizist direkt gearbeitet hat und dann 68 verurteilt wurde. Paul Blobel wurde 1948 schon im Einsatzgruppenprozess in Nürnberg zum Tode durch den Strang verurteilt und dann 51 hingerichtet. Die 68 verurteilten Täter saßen ihre Strafe, die lebenslang ja ursprünglich war, nie voll ab. Graner wurde 1977 begnadet, also 8 Jahre nachdem er verurteilt wurde, und stirbt dann als 96-Jähriger im Jahr 1997. Goldapp wurde bereits 1975 entlassen und stirbt dann 84. Und Drews ist ab 73 Freigänger und begeht schließlich Selbstmord, als ihm eine erneute Inhaftierung droht. Das sind jetzt nur drei, vier Namen von den Beteiligten, die danach wahrscheinlich alle wieder oder größtenteils ihre Jobs einfach so weitergeführt haben. Und das Ganze war eben vor allem durch den Artikel 131 im Grundgesetz möglich. Die Beamten hatten eine sehr starke Lobby nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und haben da eben auch beim Grundgesetz mit lobbyiert dafür, dass dieser Artikel 131 aufgenommen wird, um es Polizisten und Richtern, die dem NS-Staat gedient haben, es zu erleichtern, direkt wieder einzusteigen und weiter Karriere zu machen in der BRD ungestört. Mein ehemaliger, sehr geschätzter Geschichtsprof Michael Bild hat dazu in einem Artikel Folgendes geschrieben.
Viele Angehörige, auch aus eng mit dem NS-Staat verbundenen Beamtengruppen wie den Richtern oder der Polizei, konnten mittels des 131er-Gesetzes wieder im öffentlichen Dienst angestellt werden und zum Teil auch Karriere machen. So erreichten zum Beispiel im Bundeskriminalamt mehrere ehemalige Abteilungsleiter des Reichssicherheitshauptamtes erneut führende Positionen. Ein NS-Täter wie Rudolf Bilfinger, der 1953 wegen seiner Tätigkeit als Gestapo-Chef in Toulouse von einem französischen Militärgericht in Abwesenheit zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, stieg bis zum Oberverwaltungsgerichtsrat am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg auf.
Ja, ganz toll, Baden-Württemberg.
Ja.
Und der Zweck der Aktion 1005 war eben, was ich sehr beachtlich und erstaunlich daran finde, eben schon seit 1942 das Ziel, die Volksgemeinschaft in dicken Anführungszeichen zu entlasten und die Schuldfrage bewusst zu verschleiern, wenn es um die Verantwortung für die Massenmorde in den besetzten Gebieten, aber in ganz Europa ging. Hitler und Himmler und die SS-Führung allgemein wollten eben damit sicherstellen, dass das deutsche Volk sich nicht als Tätervolk verstehen muss. Und ja, diese Vertuschung hat ja dann nachhaltig auch irgendwie funktioniert und hat das kollektive Bewusstsein und die Aufarbeitung von NS-Verbrechen im Nachkriegsdeutschland beeinflusst, wenn es einfach so wenige Bilder und Beweise und Dokumente für den Holocaust gibt, gibt es natürlich immer eine geringe Angriffsfläche, trotz all der eindeutigen Beweise dafür. Also, und alle, die irgendwie denken, dass der Holocaust jetzt auserzählt und fertig wäre, das ist eine Meinung, die man in Deutschland immer mal wieder gerne hört, dass es doch jetzt genug wäre und man genug über die Verbrechen des Dritten Reiches geredet hätte, der soll dieses Buch lesen, um zu erkennen, wie wenig man eben oft weiß, beziehungsweise wie viel jetzt auch nochmal 2018 da herausgearbeitet wurde und konstant herausgearbeitet wird. Es gibt eben jetzt einen großen Schub auch bei in der Holocaust-Forschung mit jungen Professoren, Doktoren, Leuten, die Sachen schreiben und die da einen neuen Blick, neue Methoden und eine neue Herangehensweise entwickeln. Weil wenn wir uns die Erinnerungskultur auch in Deutschland anschauen, dann picken wir uns halt immer sehr selektiv die paar Sachen raus. Die ersten Jahre gab es gar keine Erinnerungskultur nach dem Zweiten Weltkrieg, da war Vertuschen angesagt, dann lange nichts, dann haben wir uns erinnerungskulturtechnisch auf so einige Allgemeinplätze festgelegt und dabei verbleibt es dann aber auch. Darüber hinaus will man eigentlich nicht mehr wissen. Natürlich verstehe ich es auch, ein schreckliches Thema, aber dieses Nichts-Wissen-Wollen ist ein Abwehrmechanismus, der nicht produktiv ist und der nicht dazu führt, dass man irgendwie wieder einer historischen Verantwortung irgendwie gerecht wird, noch dafür sorgt, dass sowas nicht wieder passiert. Das ist noch kein Jahrhundert her, diese Scheiße. Dieses unglaubliche Versagen von normaler Menschlichkeit. Von daher empfehlt diese Folge und das Buch auf jeden Fall jeder Person, die sagt, das sei, wir haben jetzt genug drüber geredet, müssen wir uns nicht mehr mit beschäftigen, ist austariert, Thema Holocaust. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich wenige Themen, wo in der Geschichtsforschung so viel Bedarf noch besteht, so viel gemacht wurde jetzt die letzten Jahre, aber irgendwie das Bild der Öffentlichkeit trotzdem noch so in der Vergangenheit verhängt und so ein sehr schulisch beeinflusstes Bild vom Holocaust irgendwie vorherrscht. Den Verbrechen der Deutschen hier noch ein Zitat von Angerich zum Abschluss.
Von all den Verbrechen, die mit der Geschichte des Dritten Reiches verbunden sind, stellt die Operation 1005 einen Solitär, eine selbst für die Täter herausgehobene Kategorie dar. Und dies nicht wegen des eigentlichen Auftrags oder der Morde, die im Zusammenhang mit den Vertuschungsaktionen ausgeführt wurden. Weswegen dann? Es geht um die Fantasie im Vorfeld der Tat und um die ekelerregenden Alltagsrealitäten an den Brandstätten.
Ja, und er führt es dann eben weiter aus, dass es bei den Erschießungsaktionen oft nur sehr kurze Konfrontationen gab. Selbst Babi Yar dauerte nur 2 Tage, sozusagen der Aussage der Täter. Und dass die, dass da sehr kurze Konfrontationen zwischen Schützen und Opfer gab. Und dass aber die, und dann später die Vernichtungslager irgendwie so eine industrielle Art des, in Anführungszeichen, sauberen Massenmords versucht haben umzusetzen, wo es den SS-Leuten ermöglicht wurde, sich als Administratoren, fast schon als Maschinenadministratoren, verschiedenen Maschinenführer zu sehen, dieser Maschine des Mordens. Und die Aktion 1005 und die daran Beteiligten hatten, und es war den Nazis und der Führungsriege schon selber auch klar, eben nicht diese Trennung, sondern waren konstant mit dem Öffnen der Massengräber und konstant damit konfrontiert, was die ganze Zeit gemacht wurde. Also wer weiß besser, wie viele Massengräber es gibt, als der, der ne, die aufmacht und versucht, verschwinden zu lassen. Und dass deswegen eben die Operation 1005, sondern solitär innerhalb der Verbrechen der Geschichte des Dritten Reichs darstellt, weil es diese, das gezielte Vertuschen des eigenen Schreckens mit mehr Schrecken, bei dem neuer Schrecken erzeugt wird, neue Morde, neue Misshandlung.
Ja. Das, ja. Das kann man gar nicht richtig abschließen. Diese Folge. Also, für mich war es wahrscheinlich die schwierigste Folge bisher, die wir aufgenommen haben. Allein so vom Emotionalen. Ich will das auch nochmal gesagt haben. Also, ja, mir sind die Tränen gekommen während der Aufnahme. Das ist mir vorher noch nicht passiert. Und wir haben schon über viel Schreckliches berichtet.
Ja, also ein extrem schwieriges Thema, über das wir irgendwann auch nochmal mehr reden werden. Wir werden irgendwann noch eine Folge zur T4-Aktion vorbereiten und zu anderen Aspekten, die ich für unterbelichtet im öffentlichen Diskurs halte oder in der öffentlichen Wahrnehmung, über die man gut mal noch eine Stunde oder zwei reden könnte. Aber wie ihr seht, das ist für euch sicher nicht leicht und für uns auch nicht leicht, uns damit zu beschäftigen in der Intensität, wie wir es jetzt getan haben. Und deswegen verzeiht uns bitte, wenn wir das jetzt nicht direkt als Serie alles zusammen machen, sondern so ein bisschen aufgesplittet über die Zeit hinweg. Und ja, genau. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, es gut findet, was wir machen, dann könnt ihr das auf Patreon tun oder auf YouTube mit der Mitgliedschaft. Auf Patreon unterstützen uns die Patreons Petrus Silius Zwackelmann, Onkel Didi, Freier Stuart, Fanny Dietrich und der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium. Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützen. Das bedeutet uns wirklich viel. Und wir werden auch mal wieder leichtere Themen besprechen, versprochen. In diesem Sinne, ja, empfehlt diese Folge allen, die behaupten, es wäre jetzt gut und man hätte genug über die Verbrechen der NS-Zeit geredet, dann haben wir 30 Millionen Hörer auf der Folge hier mindestens und das wäre schon mal ein ganz guter Anfang. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut.
Bis bald.